Die Nachrichten von SRF um 8 mit Julia Kapaul. Nach dem Erdbeben in Myanmar ist die internationale Hilfe angelaufen, während die Militärregierung ihre Gegner weiterhin aus der Luft angreift. In Syrien hat der Übergangspräsident die neue Regierung vorgestellt. Und die Schweizer Städte kritisieren die Sparmaßnahmen des Bundes. Das Wetter: heute vorübergehend ziemlich sonnig bei 14 Grad, im Süden sonnig bei 21 Grad. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien am Freitag ist die Lage nach wie vor unübersichtlich. Am Abend sprach die Militärführung von Myanmar von über 1600 bestätigten Todesopfern und mehr als 3400 Verletzten. Die Zahl dürfte aber noch deutlich steigen. Maximilian Seib von der ARD berichtet.
Noch immer suchen sie in Myanmar nach Überlebenden, arbeiten teils mit bloßen Händen daran, Menschen aus den Trümmern zu befreien. An vielen Orten fehlen die nötige Ausrüstung, vor allem aber auch medizinisches Material und weitere Hilfsgüter. Zahlreiche wichtige Verkehrsadern sind schwer beschädigt. Mittlerweile sind hunderte ausländische Hilfskräfte im Land angekommen, aus China und Russland, Verbündeten der Militärregierung, aber auch andere Länder wie Indien, Malaysia oder Singapur schicken Unterstützung, ebenso Hilfsorganisationen. Fraglich ist, ob die Militärregierung in Myanmar zulässt, dass in dem Bürgerkriegsland überall Hilfe ankommt, also auch in Gebieten, die vom Widerstand und Rebellengruppen gehalten werden. Das fordert die wichtigste Oppositionsbewegung im Land und kündigte an, 2 Wochen lang die Kämpfe einzustellen. Die Militärjunta hingegen flog, auch inmitten der humanitären Katastrophe, mehrere Luftangriffe auf ihre Gegner. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok versuchen Rettungskräfte noch immer, Menschen aus den Trümmern eines eingestürzten Rohbaus zu befreien. Der Boden ist allerdings instabil, der Trümmerhaufen, unter dem sich die Vermissten befinden, riesig.
Syrien hat eine neue Regierung. Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat am Abend ein Kabinett mit mehr als 20 Ministern und einer Ministerin vorgestellt. Mehrere enge Vertraute von Ahmed al-Sharaa sind Teil der neuen Regierung, diese ist aber auch ethnisch und religiös gemischt. Die syrische Regierung soll in den nächsten Jahren den Umbau des Landes vorantreiben und die staatlichen Institutionen neu aufbauen. Einen Regierungschef hat al-Sharaa nicht ernannt, es wird erwartet, dass er selbst die Regierung leitet. Zuvor leitete al-Sharaa mehrere Monate lang eine Übergangsregierung in Syrien nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad Ende letztes Jahr. China, Japan und Südkorea wollen erneut über ein mögliches Freihandelsabkommen sprechen. Dies haben Minister der drei Länder angekündigt bei einem Treffen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Grund für das Treffen ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Die drei Länder sind davon stark betroffen, vor allem von den angekündigten Zöllen auf Autos. Seit 2012 haben China, Japan und Südkorea immer wieder über ein mögliches Freihandelsabkommen gesprochen. Wegen verschiedenen Streitigkeiten gerieten die Verhandlungen aber ins Stocken. Trumps Zollpolitik beschleunigt sie nun wieder. Die Schweizer Städte wehren sich gegen die geplanten Sparmaßnahmen des Bundes. Viele seien nicht durchdacht und der Bundesrat berücksichtige die Interessen der Städte zu wenig, sagt der Präsident des Schweizer Städteverbands im Interview mit der NZZ am Sonntag. Die meisten geplanten Sparmaßnahmen des Bundes würden Städte und ihre Agglomerationen betreffen und in diesen Regionen lebten 3/4 der Schweizer Bevölkerung. Trotzdem hätten die Städte ihre Sicht bei den Maßnahmen nicht einbringen können. Zum Beispiel wolle der Bundesrat 140 Millionen Franken pro Jahr aus dem Finanzausgleich kürzen, die die städtischen Regionen für ihre spezifischen Mehrkosten erhalten. Und die Städte kritisieren auch weitere geplante Maßnahmen, zum Beispiel die Kürzung der Integrationspauschale für Asylsuchende. Der Film Black Dog des chinesischen Regisseurs Guan Hu hat den großen Preis des Internationalen Filmfestivals in Freiburg gewonnen. Black Dog erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Mann und seinem Hund. Dabei beleuchtet der Film auf subtile Art die politischen Probleme Chinas, ohne sie offen zu enthüllen, begründet die Jury ihre Wahl. Am Filmfestival in Freiburg werden insgesamt über 100 Filme gezeigt. Es endet heute Sonntag. Und noch zum Sport. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft haben die Play-off-Halbfinals begonnen. Lausanne hat sein erstes Spiel gegen Freiburg verloren mit 2:3 und die ZSC Lions haben gegen Davos gewonnen mit 6:1. In der Schweizer Fußballmeisterschaft verliert Lugano gegen Servette 0:2, IB gewinnt gegen St. Gallen 1:0 und das Spiel zwischen Sitten und Yverdon endete unentschieden 1:1. Und an der Freestyle-WM im Engadin hat die Schweizerin Sarah Höflin im Ski Big Air die Silbermedaille gewonnen. Höflin musste sich nur von der Italienerin Flora Tabanelli geschlagen geben. Soweit die Meldungen. Das Wetter. Nachdem sich die Wolkenreste und Nebelfelder aufgelöst haben, wird es heute im Norden vorübergehend ziemlich sonnig. Am Nachmittag ziehen neue Wolken auf. Die Temperaturen erreichen rund 14 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn überwiegend sonnig bei 21 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Adrian Huber.
SRF 2 Kultur.
Guten Morgen, den ersten Sommerzeitmorgen in diesem Jahr 2025, am Mikrofon Florian Hauser. Starten wir mit Edvard Grieg. Prelude aus dem Stück Sigurd Jorsalfar für Orchester von Edvard Grieg mit dem Sinfonieorchester Malmö. Heute vor 100 Jahren ist Rudolf Steiner gestorben, der Gründer der Anthroposophie. Den einen gilt er als visionärer Philosoph, den anderen als kontroverser Esoteriker. Im Zentrum der Anthroposophie steht den Menschen als Ganzes zu betrachten, mit Körper, mit Geist, mit Seele. Steiner wollte dazu der geistigen Welt auf den Grund gehen, mit Hilfe einer Hellsichtigkeit. Diesen Begriff müsse man aber einordnen, sagt Helmut Zander. Er ist emeritierter Professor für vergleichende Religionsgeschichte.
Wenn wir heute über Hellsehen sprechen, denken wir an okkultistische Quacksalbereien, an vielleicht spinnerte Menschen. Für Steiner war das etwas anderes. Für Steiner war es der Versuch, mit rationalen Mitteln unbekannte, nicht genutzte Fähigkeiten des Menschen zu aktivieren.
Also was steht hinter Steiners Weltanschauung? Welche Ansichten sind bis heute fruchtbar, welche sind überholt oder problematisch? Dem gehen wir nach in der Sendung Perspektiven in 20 Minuten hier um 8:30 heute Vormittag hier auf diesem Sender. Olivier Gave mit dem Presto, dem dritten Satz aus dieser F-Moll-Klaviersonate Opus 13 Nummer 6 von Muzio Clementi heute an diesem ersten Sommerzeittag. Wie Sie aufgewacht sind, ja, vielleicht haben Sie einen Wecker gebraucht oder gar nicht gebraucht. Ich habe übrigens vorhin gerade gelesen, der griechische Philosoph Platon, der hat im 4. Jahrhundert vor Christus eine Weckmaschine erfunden, und zwar auf Basis einer Wasseruhr. Die Zeit hat er gemessen mit Hilfe von tropfendem Wasser, und wenn das Gefäß voll war, hat er sich in ein anderes entleert mit einem ziemlich lauten Geräusch. Auch das eine Möglichkeit.
Rising in reason, but the Lord's power.
Lucy Crow, Sopran, Mark Padmore, Tenor und das English Concert mit einem Ausschnitt als Allegro il Penseroso e del Moderato, Oratorium von Georg Friedrich Händel, as steals the morn upon the night. Ein Duett aus diesem Oratorium. Apropos Wecker, es gibt ja die verrücktesten Erfindungen. Zum Beispiel hat ein Franzose 2016 einen olfaktorischen Wecker erfunden, der macht Duft. Und zwar von frischem Kaffee, von Nadelwald oder auch von Croissant. Dann gibt's einen Wecker auf Rädern. Und das wird ein bisschen schwierig, wenn man nicht so ganz schnell auf die Schlummertaste drückt, muss man trotzdem aufstehen, weil das Ding dann eben piepsend durch die Wohnung fährt. Und eine wahre Zumutung für den sanften Schlummer ist eine Erfindung von Leonardo da Vinci. Ein Hebel zieht nämlich dem Schlafenden nach einer bestimmten Zeit die Decke weg.
Thank you.
Eine Flötensonate in E-Moll von Carl Philipp Emanuel Bach mit der Accademia Otto Boni. Die Zeit, es ist 8.30 Uhr und jetzt geht's um Rudolf Steiner.
SRF 2 Kultur.
Vor 100 Jahren ist er gestorben, Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Er gilt mal als kontroverser Esoteriker, mal als visionärer Philosoph. Und seine anthroposophische Lehre, die lässt irgendwie wenige kalt, begeistert viele sogar bis heute. Im Zentrum der Anthroposophie steht die geistige Entwicklung des Menschen. Sie will Naturwissenschaft mit Spiritualität verbinden, will eine Erklärung bieten für das, was sonst schwierig zu greifen, zu begreifen ist. Vielen sind die anthroposophischen Praxisfelder aus dem Alltag bekannt, etwa die Pädagogik an Steinerschulen oder die biodynamische Landwirtschaft. Doch welches Gedankengut steckt genau hinter der Anthroposophie? Und wo wird's vielleicht kritisch? Dem gehen wir nach. Das heißt, Sophie Ufer geht nach in den heutigen Perspektiven.
Ich mache mich auf den Weg nach Dornach, rund 10 Kilometer südlich von Basel. Dort will ich mir das Goetheanum anschauen, das Zentrum der Anthroposophie. Rudolf Steiner hat es höchstpersönlich entworfen. Als mich der Bus den Hügel zum Goetheanum hochfährt, merke ich, wie sich die Architektur der Häuser am Straßenrand immer mehr verändert. Je höher ich fahre, desto organischer und geschwungener werden die Bauformen. Sie erinnern mich an Jugendstil. Oben angekommen, erblicke ich dann wohl ihr ästhetisches Vorbild. Das Goetheanum, ein monumentaler Betonbau, der sich wie ein Tempel über Dornach erhebt. Das Goetheanum wurde noch zu Rudolf Steiners Lebzeiten gebaut. Dieser Betonbau war aber schon die zweite Version. Die erste, ganz aus Holz, war 1923 niedergebrannt, wahrscheinlich durch Brandstiftung. Es ist ruhig, die Nachmittagssonne scheint und ich kann nicht umhin, es hier ziemlich idyllisch zu finden. Ich frage mich, was die Faszination von Steiners Lehre ausmacht. Nicht umsonst gibt es allein in der Schweiz 28 Rudolf-Steiner-Schulen und 80 Kindergärten. Es gibt anthroposophische Apotheken und Kliniken, wie etwa die renommierte Ita-Wegmann-Klinik in Alesheim. Und es gibt die Freie Gemeinschaftsbank, die auf Steiners Ideen basiert. Und viele dürften die Kosmetikprodukte von Vereda kennen oder die Bio-Lebensmittel der Marke Demeter. Alles anthroposophische Produkte, die fast jeder und jede mal im Supermarktregal antrifft.
Ich glaube, dass viele Menschen in diese Anthroposophie, in ihren inneren Kern, über Praxisfelder kommen.
Meint Helmut Zander, emeritierter Professor für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Freiburg, Schweiz. Außerdem Autor einiger kritisch-wissenschaftlicher Bücher über die Anthroposophie. In die Anthroposophie hinein finden also viele Menschen über Praxisfelder wie Pädagogik, Medizin und Landwirtschaft. Ihr esoterischer Überbau hingegen bleibt den meisten unbekannt. Genau den aber möchte ich besser verstehen.
Steiners anthroposophisches Weltbild ist an einem Punkt sehr einfach gestrickt. Er geht davon aus, dass es nicht nur die materielle Welt gibt, sondern auch eine geistige Welt. Und von diesem Angelpunkt aus kann man alles andere verstehen, was er tut.
Diese geistige Welt sei eine übersinnliche, die dem Menschen zunächst verborgen bleibe. Durch bestimmte Methoden sei es aber lernbar, die geistige Welt wahrzunehmen und ihre geistigen Kräfte nutzbar zu machen, erklärt Religionshistoriker Zander.
Also, wenn Demeter-Möhren besonders gut wachsen, so hat das nach Steiners Auffassung auch damit zu tun, dass die kosmischen geistigen Kräfte in der Möhre wirken und Anthroposophen und Anthroposophinnen in der Lage sind, diese Kräfte in der Landwirtschaft nutzbar zu machen. Und Ähnliches gilt für die Medizin und für die Pädagogik auch.
Die geistige Welt nach Steiner ist nicht im geläufigen Sinne göttlich und unerklärlich, sondern rational und, wie Rudolf Steiner das nennt, geisteswissenschaftlich beweisbar.
Dass in der Außenperspektive die Anthroposophie sehr wohl als Glaubenssystem interpretierbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber Steiner wollte das, was wir als spirituelle Welt verstehen, durchaus rational zugänglich machen und erklären.
Deshalb bezeichnete Steiner seine Anthroposophie auch als Geisteswissenschaft. Wichtig, das meint explizit nicht die Geisteswissenschaften, wie sie üblicherweise verstanden werden, also universitäre Geisteswissenschaften, sondern In der Anthroposophie meint Geisteswissenschaft das methodische Beobachten und Beschreiben des Geistigen. Doch wie kam Rudolf Steiner zu seinen Erkenntnissen? Laut eigener Aussage durch seine Hellsichtigkeit.
Wenn wir heute über Hellsehen sprechen, denken wir an okkultistische Quacksalbereien, an vielleicht spinnerte Menschen. Für Steiner war das etwas anderes. Für Steiner war es der Versuch, mit rationalen Mitteln unbekannte, nicht genutzte Fähigkeiten des Menschen zu aktivieren.
Zum Beispiel durch Meditation. Das bedeutet auch, dass prinzipiell jeder und jede durch bestimmte Methoden hellsichtig werden könne. Steiners Hellsicht habe ihn befähigt, im sogenannten Weltgedächtnis zu lesen. Dort habe er Wissen über die Entstehung des Kosmos und das wahre Wesen der Dinge erlangt.
Es gibt dann eine Kosmologie, die Steiner entwickelt. Die geht davon aus, dass am Anfang der Weltgeschichte Geist ist.
Am Anfang der Weltgeschichte war Geist. Soll heißen, die ganze Erde sei zunächst ein rein geistiges Dasein gewesen und die Materie habe sich erst mit der Zeit gebildet.
Und am Ende der Weltgeschichte wird wieder Geist sein. Nur wir leben augenblicklich in der Phase der tiefsten Materialisierung und Anthroposophinnen und Anthroposophen gehören in Steiners Augen mit zu der Avantgarde, die diese Wiedervergeistigung der Welt mit vorantreibt.
Meint Anthroposophie-Experte Helmut Zander. Steiners Vorstellung von der Weltgeschichte ist komplex und sehr detailliert. Vor allem geht es dabei um 7 verschiedene Hauptzeitalter. Zeitalter, in denen sich Menschheit und Kosmos entwickeln. Im Detail liest sich das wie Science Fiction. Bei Steiner geht es um Astralkörper, Sonnendämonen, Mondmenschen und um Ereignisse wie etwa, dass sich die Erde einmal von der Sonne abgelöst habe. Oder Aussagen wie, die Menschen hätten einst als wässrig knorperige Wesen auf dem Kontinent Atlantis gelebt. Rudolf Steiner wird 1861 geboren, im damaligen Österreich-Ungarn, heute Kroatien. In Wien studiert er verschiedene Naturwissenschaften, will eigentlich Lehrer werden. Später promoviert er in Philosophie. Philosophisch prägt ihn vor allem der deutsche Idealismus des 18. Jahrhunderts. Bekannte Vertreter sind Hegel, Schelling und Fichte. Dort gibt es die Idee von einer geistigen Struktur, die die materielle Welt ordne. Aber auch von Natur und Geist als 2 Seiten derselben Realität.
Und insofern nutzt Steiner Elemente aus dieser deutsch-idealistischen Tradition, setzt sie aber relativ eigenständig zusammen, sodass man ihn nicht leicht einen Hegelianer oder Fichteianer oder Schellingianer nennen kann.
Und Steiner entdeckt Johann Wolfgang von Goethe für sich. Goethe war nicht nur Dichter, sondern auch Naturphilosoph. Bekannt ist seine Farbenlehre. Goethe war prägend für den jungen Steiner und dem verdankt natürlich auch das Goetheanum seinen Namen. Steiner greift also Elemente aus dem deutschen Idealismus heraus, vermengt sie mit Goethes Ideen und setzt daraus seinen eigenen Idealismus zusammen.
Er nutzt Goethe, um seine eigene Philosophie zu entwickeln. In deren Zentrum steht unbegrenzte Erkenntnis.
Unbegrenzte Erkenntnis, unendliche Erkenntnis. Diese Idee habe den jungen Steiner maßgeblich geprägt.
Das kann man als ein idealistisches Erbstück betrachten, gehört aber zugleich in die Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Naturwissenschaften.
Denn die Naturwissenschaften waren zu Steiners Zeiten gerade dabei, die Erklärung der Welt zu übernehmen. Von der Struktur der Elemente zur Evolutionstheorie. Steiner aber wollte den rein materialistischen Erklärungsversuchen etwas entgegensetzen, nämlich die geistige Dimension des Kosmos. Zurück im Goetheanum. Hier bekomme ich langsam einen Eindruck von den Formen und Farben, die die anthroposophische Welt ästhetisch prägen. Auch drinnen entdecke ich untypische Winkel und organische Formen. Einige Wände sind blau oder weinrot gestrichen. Steiners anthroposophische Architektur soll die geistige Ordnung in der Natur widerspiegeln. Der Ort wirkt auf mich einerseits einladend und hell, andererseits auch irgendwie geheimnisvoll und undurchsichtig. Ich schaue mich im kleinen Buchladen etwas um. Das Angebot reicht von Postern mit Steiners Gesicht oder Aquarellen von ihm, über Bücher wie Gärtner nach dem Mond, Alchemie der Klimakrise oder astrologische Betrachtungen zur Reinkarnation. Ich habe mich hier mit Urgi Hürter verabredet. Er ist im Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Weil ich etwas früh dran bin, setze ich mich noch einen Moment in die Cafeteria und hole mir eine Demeter-Limonade.
Mein Name ist Ueli Hurter. Ich bin in der Region Zürich aufgewachsen, bin dann nach der Matur nicht studieren gegangen, sondern habe einen praktischen Berufsweg eingeschlagen, bin Landwirt geworden und nach Ausbildungsschritten in Deutschland und in Frankreich bin ich dann eingestiegen in eine Initiative, die heißt L'Aubier, die ist oberhalb von Neuchâtel.
Dort führte Hurter 30 Jahre lang einen biodynamischen Hof. Eine Zeit lang war er Präsident des Schweizerischen Demeter-Verbandes. Heute ist er außerdem im Verwaltungsrat bei Vereda und Kurleiter der Sektion Landwirtschaft der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Hurter kam in den 80er Jahren zum ersten Mal mit der Anthroposophie in Berührung. Er sagt, sie habe in der Luft gelegen.
Nach verschiedenen Berührungspunkten bin ich da näher rangegangen, weil also die rein naturwissenschaftliche Weltsicht, die ich an meinem Gymnasium kennengelernt habe, ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium, das war mir zu tot.
Mit rein materialistischen Naturwissenschaften habe er nichts anfangen können.
Dass das alles nur mit Molekülen und Ursache-Wirkung und aus einem Urknall entstanden ist und so. Da hat sich etwas in mir rebelliert.
Die Naturwissenschaften hätten ihren ganz eigenen Katechismus, meint Ueli Hurter, und damit würden sie einen wichtigen Teil der Realität außer Acht lassen.
Und ich sage deutlich Katechismus, um zu sagen, das ist ja nicht die ganz neutrale Weltsicht, sondern das ist ja auch ein Katechismus, wie es zum Teil das bei den Religionen gibt.
Auch damit, mit Kirchen und Religion, konnte er nicht viel anfangen. Erst die Anthroposophie habe ihm einen Zugang zu seinen Fragen über die Welt verschafft. So wurde Hurter zu einem überzeugten Anthroposophen.
Ich kam dann immer mehr durch Praxis, durch Begegnungen, durch Studium, durch Reisen eigentlich zu der Hypothese, die Erde selber ist ein Lebewesen.
Er meint damit auch, dass die Erde von einer tiefen Weisheit, einem Geist durchdrungen sei. Aus dieser Achtung vor der geisterfüllten Welt ergebe sich auch ein besonderes Verantwortungsbewusstsein für die Erde.
Erde als Lebewesen heißt auch, wir sind zusammen eine Schicksalsgemeinschaft, wir Menschen mit der Erde und den Wesen, die sie trägt.
Deshalb engagiert sich Ueli Hurter für den Klimaschutz. Hier spüre ich die Ambivalenz, die Anthroposophie in mir auslöst. Die esoterische Weltanschauung überzeugt mich als solche nicht, aber die praktischen Konsequenzen daraus, etwa wie sich jemand für nachhaltigen Anbau und Klimaschutz einsetzt, dagegen kann man ja wirklich nichts sagen. Nochmal zurück zu dem, was Steiner und die Anthroposophie geprägt hat. Bevor nämlich Steiner seine eigene Lehre entwickelte, kam er um 1900 mit der sogenannten Theosophie in Berührung. Theosophie, so nannte die damals bekannte Okkultistin Helena Blavatsky ihre esoterische Geheimlehre.
Eine Kernidee dieses Okkultismus ist die Vorstellung, dass es verborgene Kräfte in der Welt gibt, die man aber sichtbar machen kann. Man kann zum Beispiel Kräfte entdecken, mit denen man durch die Luft über Kilometer sprechen kann, nämlich Radiowellen. Man entdeckt Röntgenstrahlen. Man entdeckt eine Vielzahl physikalischer Phänomene, die nahelegen, dass es eine energetische, die Theosophen würden sagen, geistige Welt gibt, die man eben auch erkennen und naturwissenschaftlich erforschen kann.
Erklärt Religionshistoriker Helmut Zander. Der Okkultismus war also auch eine Reaktion auf die wissenschaftlichen Fortschritte seiner Zeit. 1902 tritt Steiner in die Theosophische Gesellschaft ein. Er übernimmt Blavatskys Lehre, die viele religiöse und spirituelle Traditionen zu einer Art Urreligion verschmelzen wollte. Zum Beispiel Hinduismus und Sufismus, aber auch Freimaurerei und ägyptische Mythologie. Im Denkmix der Theosophie steckte auch eine ordentliche Menge Rassenlehre und Antisemitismus. Durch Blavatsky lernt Steiner erst die Ideen von den Hauptzeitaltern kennen und vom Urkontinent Atlantis. Und er befasst sich nun auch verstärkt mit Christus. Wegen einiger persönlicher Konflikte trennt er sich 1912 jedoch von der Theosophischen Gesellschaft. Steiner gründet die Anthroposophie. Sie unterscheidet sich von der Theosophie vor allem darin, dass sie mehr auf die geistige Entwicklung des Menschen fokussiert. Die esoterische Weltanschauung bleibt aber im Wesentlichen gleich. Für Steiner sei immer klar gewesen,
Er betreibt Philosophie, auch nachdem er in die Theosophische Gesellschaft eingetreten war. Das theosophische und später anthroposophische Weltbild sollte rational, sozusagen diskursiv sein.
Heißt auch, es sollte einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung standhalten.
In der Außenperspektive sieht das alles ganz anders aus, weil zentrale Teile eben nicht diskursiv sind. Die muss man, salopp gesagt, glauben, die kann man nicht wissen.
Steiners Anthroposophie ist nicht nur ein philosophisch-esoterisches Gedankengebäude. Sie zeichnet sich vor allem durch praktische Anwendung aus. Auch das mache Steiner zu einem Kind seiner Zeit, sagt der Universitätsprofessor Helmut Zander und erinnert an die zahlreichen Zurück-zur-Natur-Aufbrüche jener Zeit, der sogenannten Lebensreform.
Wenn man den ganzen Steiner verstehen will, braucht man drei Begriffe: Philosophie, Theosophie und Lebensreform.
Lebensreform beschreibt verschiedene soziale Bewegungen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem von Deutschland und der Schweiz ausgingen. Sie alle waren eine Reaktion auf die negativen Folgen der Industrialisierung und des technischen Fortschritts und wollten meist eine natürliche, ganzheitliche Lebensweise fördern. Stichwort Freikörperkultur, Naturheilkunde oder Vegetarismus.
Man will die Schule reformieren, man will die Medizin reformieren, man will die Landwirtschaft reformieren. Und in all diesen Feldern ist Steiner auch aktiv.
Diesen Einfluss finde man noch heute, zum Beispiel in den Steiner-Schulen.
Nämlich ganzheitlicher Unterricht, handwerklicher Unterricht. In seiner Medizin findet man statt Hightech-Eingriffen der Chirurgie sanfte Methoden der Behandlung.
Und in der anthroposophischen Landwirtschaft wird nicht auf Kunstdünger gesetzt, sondern auf natürliche Mittel. Kommen wir also zur biodynamischen Landwirtschaft. Sie ist heute eines der bekanntesten Praxisfelder der Anthroposophie. Lebensmittel, die heute so produziert werden, erhalten das orangene Demeter-Siegel, das viele aus dem Bioregal kennen. Konsumentinnen bekommen hier Produkte mit den strengsten Bio-Auflagen. Demeter-Höfe sollen geschlossene Organismen sein, das heißt zum Beispiel Dünger nur aus dem, was der Hof selbst produziert, wie zum Beispiel Kuhmist, und nur so viele Tiere halten, wie sich mit dem selbst angebauten ernähren lassen. Das allein reicht aber noch nicht. Die biodynamische Landwirtschaft setzt noch auf die kosmischen Kräfte sogenannter Präparate. Sie werden aus tierischen und pflanzlichen Mitteln hergestellt, erklärt Demeter-Landwirt Uri Hurter.
Zum Beispiel Kamille mit Brennnessel, mit Schafgarbe, also eigentlich mit relativ bekannten und normalen Kräutern. Und damit gehen wir in einen Herstellungsprozess, ähnlich einem pharmazeutischen Prozess.
Diese Präparate sollen mit ihren geistigen Kräften Boden und Pflanzen beleben. Das bekannteste ist wohl das Hornmistpräparat. Dabei wird Kuhmist in ein ausgehöhltes Horn gefüllt und am besten bei Vollmond vergraben. Dort liegt es über Winter. Nach dem Reifeprozess wird der Mist mit Wasser verdünnt und übers Feld gespritzt. Die Lebenskräfte, die zuvor in der Kuh gewirkt haben, sollen nun den Boden beleben. Die biodynamische Landwirtschaft als solche hat sehr wohl einen nachgewiesenen positiven Effekt, zum Beispiel auf Artenvielfalt und Bodenqualität, ähnlich dem normalen Bioanbau. Wissenschaftliche Studien konnten aber bisher keinen besonderen Effekt der anthroposophischen Präparate nachweisen. Uri Hurter erklärt das so.
Den Wirkmechanismus, den haben wir noch nicht, weil es kein Wirkmechanismus ist, sondern eigentlich ein dynamisches Geschehen, oder?
Dieses dynamische Geschehen, also die geistige Wirkweise, ist für die Naturwissenschaft nicht nachvollziehbar. Aber natürlich entzieht sich das Ganze, aus anthroposophischer Sicht, einer rein naturwissenschaftlichen Überprüfung. Denn Naturwissenschaft habe die geistige Welt und die kosmischen Kräfte ja nicht im Blick.
Geisteswissenschaftlich kann man sich da hineinarbeiten. Das ist also nicht einfach nur eine dunkle Geschichte, wo man nichts wissen kann.
Der Glaube an die geistigen Kräfte ist also Voraussetzung, um sich der Wirkweise anzunähern. Die Grundsätze der biodynamischen Landwirtschaft erklärt Steiner 1924 in einer Vortragsreihe. Es ging ihm vor allem darum, die Qualität und Quantität der Pflanzen zu verbessern, indem man die Lebenskräfte eines Hofs aktiviert. Er hatte auch ein paar ganz spezielle Tipps in petto, zum Beispiel zur Schädlingsbekämpfung. Insekten solle man am besten verbrennen, wenn die Sonne im Zeichen des Stieres stehe. Und bei Mäuseplagen solle man Mäusefell verbrennen und die Asche als Pfeffer über die Felder verstreuen.
von Ökologie und dass man da eigentlich die Biodiversität rettet und etwas Gutes fürs Klima macht, das war nicht so sehr sein Gesichtspunkt. Das haben wir später und vor allem in den letzten 20 Jahren dazugebracht.
Also, einigen Ideen der biodynamischen Landwirtschaft kann ich durchaus etwas abgewinnen. Nachhaltiger Anbau, Artenvielfalt, verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen und gesunde Böden zum Beispiel. Aber Kuhhorn und Co. als Geheimzutat für üppige Ernten, dafür fehlt eben der wissenschaftliche Beweis. Ein Verantwortungsgefühl gegenüber der Natur hat auch Anne-Claire Schott. Sie ist Winzerin auf einem biodynamischen Weingut im Twann. In einer früheren Perspektivensendung erzählte die Demeter-Winzerin einmal von ihrem Naturverständnis.
Man lebt ja von der Natur und dann möchte man so möglichst behüten und dass sie möglichst lange auch einem noch Früchte geben kann und nicht, dass man sie komplett ausbietet.
Steiners anthroposophische Gedanken zur Landwirtschaft waren für sie wie ein fehlendes Puzzleteil.
Der Grundkurs von der Landwirtschaft, der eigentlich Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft heisst, also geisteswissenschaftliche Grundlagen von Rudolf Steiner, das ist wirklich auch so ein Titel, der eben genau landwirtschaftlich und geisteswissenschaftlich ist und dass beides ineinander fließt, das sagt mir extrem zu. Also das ist für mich logisch. Also es kann nicht nur rein naturwissenschaftlich sein, man muss auch können spüren, man muss können denken, man muss können kreativ sein.
Es geht also auch um die Verbindung des eigenen Inneren mit dem Geist der Natur. In der biodynamischen Landwirtschaft kann das zum Beispiel durch Meditieren geschehen.
Das Thema Meditation ist auch etwas, was in diesem Werk von Steiner rauskommt. Also, oder? Der Landwirt, der meditiert, der im Winter meditiert über seine Arbeit, die er im Sommer machen will. Also der Landwirt, der im Sommer extrem aktiv ist, der seinen ganzen Körper gibt. Also die Rebe ist dann am Wachsen und im Winter der Körper tut sich erholen und dann kann der Geist auch wieder wach werden. Das ist dann, wo man wieder etwas lesen kann. Das ist dann, wo man meditieren kann. Das ist dann, wo man kreativ ist, wo man das Jahr vorbereitet. Also das ist der Zyklus. Und die Pflanze ist auch dann sich erholen und mit den Wurzeln die ganze Energie am Aufnehmen, die sie nachher im Sommer wieder braucht.
Biodynamischer Anbau ist für viele Landwirte und Landwirtinnen sinnstiftende, spirituelle Arbeit.
Ich denke, es ist vielleicht ja, das Spirituelle mehr in dem Sinn einfach von einer grossen Dankbarkeit, die man spürt von der Pflanze, wenn man auf sie eingeht oder sie respektiert oder eben auf sich lässt oder auf sein Herz lässt. Das hat früher immer, wenn ich nach meinem Gespür oder nach meinem Herz begangen, sind es einfach nicht die richtigen Entscheidungen gewesen. Und es gibt eben so eine Sicherheit, so eine Dankbarkeit, ja, wo man einfach der Mutter Erde dankt, dem Kosmos dankt.
Dafür nehme sie auch gerne die zusätzliche Arbeit in Kauf, die sie als biodynamische Winzerin auf sich nehmen muss.
Es ist auch bei diesen Präparaten, also wenn man davon hört, dass man das ausbringt, 30 Liter pro Hektar in die Tröpfchen, also man denkt, ich bin 3 am Morgen aufgestanden, für da etwas geht zurück, ich denke, spinne ich eigentlich? Und dann, wenn man es macht, denke ich, es ist einfach so schön und so genial und schon nur die Kraft, die es einem gibt. Also ich denke, ja, wenn es nicht genau die Wirkung hat, wie erhofft hat, hat es mir mega viel gegeben. Da komme ich mit so viel getankter Energie hier raus.
Im Zentrum der Anthroposophie, ja wörtlich der Weisheit vom Menschen, steht Steiners Menschenbild. Das unterliegt natürlich auch der Logik der geistigen Welt.
Er war der Meinung, dass der Mensch wie aus unterschiedlichen Gliedern, unterschiedlichen Schalen besteht. Ganz außen ist der physische Mensch. Dann kommen Schichten einer feinstofflichen Materie.
Das ist einmal der Ätherleib. Er sei zum Beispiel für Wachstum und Wundheilung zuständig. Und dann der Astralleib, auch Seelenleib genannt.
Und im Innersten ist der Mensch geistig, göttlich.
Erklärt Religionshistoriker Helmut Zander. Wenn ein Menschenleben endet, rege dieser geistige Wesenskern alle anderen Leiber ab und durchlaufe einen Prozess in der geistigen Welt. Das erinnert so ein bisschen an das Fegefeuer im Christentum. Später komme es dann zur Reinkarnation, also zur körperlichen Wiedergeburt. Der Geist bleibe dabei der gleiche und durchlaufe so eine Entwicklung über mehrere Menschenleben hinweg. Das erinnert an hinduistische Vorstellungen. Steiner beschreibt eine Art Karma-Gedanken. Wer sich etwas zu Schulden kommen lässt oder gewisse Dinge im Leben nicht richtig verarbeitet, bekomme dadurch Schwierigkeiten im Nächsten. An Krankheiten oder Schicksalsschlägen seien Menschen in diesem Sinne selbst schuld. Damit hat auch der unter Anthroposophinnen verbreitete Glaube zu tun, Krankheiten müssten durchgemacht werden, ohne Medikamente, und zwar, um alte Schulden zu begleichen oder als Vorauszahlung für das nächste Leben. Krebserkrankungen zum Beispiel werden dann als Entwicklungschance für den Geist gesehen. Wenn sich das geistige Ich bei der Reinkarnation den Körper wieder anrege, dann könne es außerdem, Anthroposophen zufolge, durch schlechtes Karma zu so etwas kommen wie angeborenen Behinderungen. Diese Idee finde ich bedenklich, und über solche Ansichten, die bestimmte Menschengruppen diskriminieren, müsste doch offener gesprochen werden.
Ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn wir die weitreichenden Ambivalenzen in der Anthroposophie sehen würden. Es gibt diese guten Dinge, aber es gibt den ganzen Rest auch. Aber über den sprechen natürlich Anthroposophinnen und Anthroposophen auch nicht gerne.
Es gibt so einige Kritikpunkte gegenüber der Anthroposophie. Allen voran die wissenschaftliche Fragwürdigkeit von Steiners Behauptungen. Aus ihnen ergeben sich auch umstrittene Therapiemethoden in der Medizin, wie etwa die Misteltherapie bei Krebs. Oder die dogmatische Struktur. Was Steiner gesagt hat, gilt als mehr oder weniger unumstößlich. Er hat in der Anthroposophie durch seine Hellsicht eben absolute Autorität. Einige Äußerungen Steiners über Völker, über höhere weiße Kulturen und niedere Entwicklungsstufen anderer Ethnien müssen heute als rassistisch eingestuft werden. Und in Rudolf-Steiner-Schulen, auch Waldorfschulen genannt, geht man meist wenig transparent damit um, welche esoterische Lehre hinter der Lehrmethodik steckt.
Man diskutiert wenig darüber, wie autoritär in ihrem Kern die Waldorfpädagogik ist. Wir reden nur über rassistische Vorfälle an Waldorfschulen, wenn sie von außen aufgedeckt werden. Der größte Schock war, glaube ich, die Verbindung von rechten Anthroposophen mit der Pegida-Bewegung und den Corona-Leugnern und Impfgegnern.
Viele bekamen damals den Eindruck, unter Anthroposophen herrsche eine verstärkte Anfälligkeit für Verschwörungsmythen. Auf der anderen Seite gibt es anthroposophische Anwendungen, die von vielen als sehr positiv aufgenommen werden, ob in den Schulen oder in Therapien. Das erkennt auch Religionshistoriker Zander an.
Natürlich gibt es ganz tolle, großartige Seiten in den anthroposophischen Praxisfeldern, oft verbunden mit Menschen, die unglaublich viel ihres Lebens in diese anthroposophischen Praxisfelder investieren. In der Medizin scheint mir beispielsweise ein positiver Punkt zu sein, dass man die Begleitung von Kranken in der Pflege sehr nachdenklich gestaltet, indem man etwa Räume lebenswert farbig gestaltet, indem man Therapien aus dem Bereich der manuellen Therapie, der Massage anwendet. Das ist alles heute keine Eigenheiten mehr der anthroposophischen Medizin, aber sie werden doch sehr bewusst gepflegt.
Die Anthroposophie versucht, das menschliche Leben im Einklang mit der Natur zu gestalten. Sie fördert Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Wohl auch ein Grund, warum Demeter- und Vereda-Produkte so breiten Absatz finden. Bei Steiners Pädagogik geht es um Kreativität und individuelles Lernen, anstatt sich nur auf Noten zu fokussieren. Sie fördert künstlerische und soziale Kompetenzen. Die Anthroposophie bietet vielen Menschen einen Zugang zu Kunst und Musik. Ich kann also gut nachvollziehen, wenn Menschen Waldorfpädagogik oder biodynamischen Produkten gerne zusprechen. Und es gibt sicher noch mehr Positives aus der Anthroposophie, das sich integrieren ließe in die Gesamtgesellschaft. Aber natürlich bitte ohne Rassenlehre, ohne Dogmatismus und ohne Atlantis.
Soweit Sophie Ofer in ihrem Perspektivenbeitrag zum 100. Todestag von Rudolf Steiner. Mehr zum Thema gibt es heute auch in den Sternstunden im Fernsehen auf SRF 1. Um 10 Uhr einen Film, der das Leben von Rudolf Steiner genauer unter die Lupe nimmt, und um 11 Uhr dann ein Gespräch zur Anthroposophie in der Sternstunde Philosophie. Wenn Sie hier bei uns bleiben, hier im Radio SRF 2 Kultur, dann erwartet Sie nach den Nachrichten Sakralvokal. Da gibt's Musik von Thomas Wilkes, von Heinrich Schütz und von Jean-Philippe Rameau. Und es geht um den Psalm Nummer 84. Der steht im Zentrum. Und jetzt ist es 9 Uhr.
Nachrichten von SRF um 9 mit Julia Kapaul. 2 Tage nach dem Erdbeben in Myanmar ist die internationale Hilfe angelaufen. Die Suche nach Vermissten ist aber nach wie vor schwierig. Und in Syrien steht die Regierung, der Posten des Regierungschefs ist aber noch nicht besetzt. Das 2 der Themen. Das Wetter, heute vorübergehend ziemlich sonnig bei 14 Grad, im Süden sonnig bei 21 Grad. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien am Freitag ist die Lage nach wie vor unübersichtlich. Am Abend sprach die Militärführung von Myanmar von über 1600 bestätigten Todesopfern und mehr als 3400 Verletzten. Die Zahl dürfte aber noch deutlich steigen. Maximilian Seib von der ARD berichtet.
Noch immer suchen sie in Myanmar nach Überlebenden, arbeiten teils mit bloßen Händen daran, Menschen aus den Trümmern zu befreien. An vielen Orten fehlen die nötige Ausrüstung, vor allem aber auch medizinisches Material und weitere Hilfsgüter. Zahlreiche wichtige Verkehrsadern sind schwer beschädigt. Mittlerweile sind hunderte ausländische Hilfskräfte im Land angekommen, aus China und Russland, Verbündeten der Militärregierung, aber auch andere Länder wie Indien, Malaysia oder Singapur schicken Unterstützung, ebenso Hilfsorganisationen. Fraglich ist, ob die Militärregierung in Myanmar zulässt, dass in dem Bürgerkriegsland überall Hilfe ankommt, also auch in Gebieten, die vom Widerstand und Rebellengruppen gehalten werden. Das fordert die wichtigste Oppositionsbewegung im Land und kündigte an, 2 Wochen lang die Kämpfe einzustellen. Die Militärjunta hingegen flog, auch inmitten der humanitären Katastrophe, mehrere Luftangriffe auf ihre Gegner. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok versuchen Rettungskräfte noch immer, Menschen aus den Trümmern eines eingestürzten Rohbaus zu befreien. Der Boden ist allerdings instabil, der Trümmerhaufen, unter dem sich die Vermissten befinden, riesig.
Syrien hat eine neue Regierung. Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat am Abend ein Kabinett mit mehr als 20 Ministern und einer Ministerin vorgestellt. Mehrere enge Vertraute von Ahmed al-Sharaa sind Teil der neuen Regierung. Diese ist aber auch ethnisch und religiös gemischt. Die syrische Regierung soll in den nächsten Jahren den Umbau des Landes vorantreiben und die staatlichen Institutionen neu aufbauen. Einen Regierungschef hat al-Sharaa